Hallo Markus,
Hallo
was
Matthias.
für ein Cheatwetter.
Ja, der Herbst holt uns ein und jetzt, wo wir aufzeichnen, sind wir auch schon voll in der Winterzeit.
Damit kein Missverständnis entsteht, ich bin ein Schwabe, bei uns ist eigentlich Scheißwetter. Und insofern sieht man einfach, ich bin ständig unterwegs. Das Auto ist gepackt. Morgen geht's erst nach in Bayern und dann geht's nach an Gardasee, denn am Gardasee wollen wir für einen guten Zweck von unserem Serviceverein Oliven sammeln. Es ist immer was los.
Sehr schön. Da ist das Wetter wahrscheinlich auch besser, da wird es wärmer sein.
Es wird wärmer sein, aber auch regnerisch. Wir wollen schauen. Es gibt ja auch Kittel und richtige Kleidung.
Was hast du erlebt die letzte Zeit?
Ja, vom Wirtschaftsclub der Industrie- und Handelskammer gab es eine Einladung, ein größtes Sägewerk hier in der Region zu besichtigen. Und das war eine Lehrstunde für Wertschöpfung in einer Prozesskette. Die verarbeiten von dem Stamm jeden Abfall bis zum Schluss. Es ist nämlich kein Abfall, sondern immer Wertstoff. Die Rinde wird komplett verbrannt. Das entstehende Sägemehl wird zu Pellets gepresst, zusammen mit Hackschnitzeln. Und die Stämme werden vollautomatisch zugesägt in einer riesengroßen, ständig sich bewegenden Anlage. Und da gehen am Tag 50 bis 60 LKW-Ladungen rein und hinten natürlich wieder raus. Dann werden die getrocknet und verleimt zu Konstruktionsvollholz, also zu Sparren und zu Hölzern in beliebiger Länge. Durch die Verleimung können die quasi endlos herstellen, in Anführungszeichen. Das Interessante war Wertschöpfung am ganzen Produkt. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Hochwertige Produkte herstellen mit extremem Know-how und dann aber keinen Abfall zulassen, sondern wirklich alles verwerten und wertgenerierend einsetzen in dem Prozess. Das war natürlich hier wirklich eine Lehrstunde. Und was hat mich da fasziniert? Wir können das natürlich übertragen auf unsere Prozesse. Wo haben wir falsche Brüche drin? Wo können wir neue Technologien einsetzen? Ich habe immer die Wahl, kaufe ich meinen Strom oder mache ich den Strom selber bei der großen Dachfläche, wo wir in der Regel vorfinden in
Ja.
Lackier- und Beschichtungsanlagen. Bloß als Beispiel. Und schon kann ich einen großen Teil den Strom selber beschaffen, zu anderen Konditionen, deutlich günstiger als der Markt. Und das ist so ein Beispiel. Ich habe da viele Möglichkeiten, wo ich einsetzen kann. Abfälle in der Betrieb anschauen, muss das sein? Wenn du denkst, früher hat man in der Flüssiglackierung mit Nassabscheidung gearbeitet. Das war ja eine Abfallvergrößerungsanlage mit diesen Abwässeraufbereitungen und Lackkoagulierung und so weiter. Und dann hat es gestunken und tralala. Also bloß als Beispiel. Und da gibt es natürlich andere Möglichkeiten jetzt mit Trockenabscheidungen, mit diesen Pappfiltern, die auch extrem viel Lack aufnehmen können und nachher vielleicht auch thermisch verwertet werden und so weiter. Also man muss diesen Gedanken üben. Das war das Beeindruckende, dass man einfach da nochmal ein Hallo wach. Und was war bei dir?
Ja, ich war tatsächlich vor einiger Zeit doch viel unterwegs und wollte heute mal so ein bisschen den Blick werfen auf das Thema Service-Dienstleistung. Also nichts Konkretes, was aus einem Prozess da ist, sondern einfach da mal einen Impuls setzen, wie Service und Kundenorientierung auch aussehen kann, wenn mal irgendetwas nicht so ganz optimal funktioniert. Und ich war jetzt eine Woche lang unterwegs, erst in Mannheim, dann in Berlin auf unterschiedlichen Tagungen und Kongressen. Der eine oder andere hat es vielleicht bei LinkedIn gesehen, dass ich so ein Bahnexperiment gerade mache. Ich als passionierter Autofahrer habe jetzt einige Ziele mit der Bahn erreicht. Das lief bis dato, also bis nach Berlin, alles super. Und in Berlin ist dann natürlich so einiges schiefgegangen. Züge zusammengelegt, Züge ausgefallen. Verspätungen, Züge überfüllt, also alles das gesamte Programm. Am Ende sind wir dann mit einer guten Stunde Verspätung angekommen. Das war alles noch vertretbar, hat man beim Auto auch. Worauf ich aber darauf hinaus möchte, ist die Tatsache, wie dann damit umgegangen wird. Und da hat's mich dann doch ziemlich erfreut, mal unabhängig von dieser YouTube-Serie, die die Deutsche Bahn gerade mit Anke Engelke dreht, wo sie sich selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ich fand's schon relativ cool, wie dann ein relativ zeitnahes Entschuldigungsschreiben kam mit einem 25-Euro-Gutschein für den ausgefallenen Zug. Und dann aber auch, wie einfach eine Reklamation beziehungsweise ja eine Regressanforderung gestaltet wird, wie proaktiv, ne? Also da verstecken die sich nicht, sondern man kriegt es eigentlich direkt angeboten. Weil man über eine Stunde Verspätung hatte, geht das relativ einfach mit niedriger Einstiegsschwelle, dass man dann sagt, okay, wir sind eine Stunde 20 zu spät gewesen in Summe oder Stunde 10 und dann gibt's halt Geld zurück. Und das jetzt mal gespiegelt auf den Nacharbeits- oder Reklamationsfall in einem Unternehmen, das ist immer die bessere Lösung, proaktiv mit solchen Problemen umzugehen, die ja nun jeder mal irgendwann hat, als sich am Telefon verschweigen zu lassen und das Thema so versuchen auszusitzen. Das ist mir tatsächlich positiv aufgefallen. Also ich habe mich jetzt über diese Stunde nicht, wer weiß wie, aufgeregt, aber es ist mir doch sehr positiv aufgefallen, dass wenn dann mal was passiert, dass dann da auch gut mit umgegangen ist.
Ja, hast du das schon mal von der Autobahngesellschaft auch bekommen, so ein Rückfeedback?
Tatsächlich noch nie, nee. Auch von den ganzen Baustellen nicht und den ganzen Schlaglöchern. Nein, nicht wirklich.
Und wir haben den
Vorgespräch auch gesprochen. Also man macht es sich ja momentan noch.
Wir entschuldigen das dann beim Auto. Ja, das war ja klar, ja. Da war Reiseverkehr, das war das erste Ferienwochenende und da gibt's tausend Entschuldigungen, dass wir das innerlich kleiner machen. Und bei der Bahn ist der umgekehrte Effekt. Man macht das oft innerlich viel, viel größer, weil es halt auch gerade modern ist.
Jetzt kann man natürlich ganz klar sagen, also wenn ich jetzt überlege, der ausgefallene Zug, da sind vielleicht 1.000 Leute betroffen, 1.000 mal 25 Euro Gutschein sind 25.000 Euro, die die einfach mal so raushauen. Kein Wunder, dass das dann alles extrem teuer ist und dass das wirtschaftlich nicht optimal ist. Aber die haben ihre Probleme ja erkannt und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass das Thema dann auch wirklich irgendwann mal fruchtet und das besser wird, wie es in anderen Ländern ja funktioniert. Und aber man muss auch mal die positiven Dinge rausstellen. Und ich habe jetzt wirklich 3 von 4 Fahrten waren top, ziemlich on point, also wirklich auch pünktlich. Bei einer habe ich jetzt genau das erlebt, was man sonst halt eben immer als großes Bashing bei LinkedIn oder überall hört. Aber damit wurde dann anschließend aber recht professionell umgegangen. So, und jetzt wollen wir heute wieder weiter über unseren Lackierprozess sprechen.
Ja, kannst du dich überhaupt noch erinnern, wo wir stehen geblieben sind?
Ja, wir stehen immer noch dumm vor der Kabine, vor der Pulverkabine. Wir haben die Teile vorbehandelt, wir haben sie uns vorm Beschichten angeguckt, wir haben eine Checkliste abgearbeitet und jetzt geht's dann endlich mal los, das Pulver aus der Pistole.
Also, Cowboy-Hut aufsetzen, die Sporen gerade rücken und den Colt ziehen.
So, und wir reden heute über die manuelle Beschichtung, über die Handbeschichtung.
Also keine Automatikwaffe, sondern wirklich von Hand zielen und richtig sein Fachwissen anwenden und dann die Handbeschichtung zelebrieren. Was muss man denn da zelebrieren?
So, als erstes fange ich mal an, hole mir mein Pulver her an die Kabine, schließe meine Pulverversorgung an. Entweder habe ich ein Pulverzentrum oder ich habe wirklich irgendein mobiles Gerät, wo ich dann meinen Pulverkarton draufstelle, die Fluidkerze reinstecke so und gucke dann, jetzt kommt das Pulver aus der Pistole und kenne wahrscheinlich meine Bauteile. Und jetzt fange ich an, mal an der Einstellung etwas vorzunehmen. Gleich volles Fund oder wie würdest du das empfehlen?
Das Tolle ist, die modernen Geräte sind wesentlich anwenderfreundlicher, wie wir sie kennen aus unserer Startzeit, unserer beruflichen Karriere.
Ja.
Und da gibt es jetzt tolle Programme, die voreingestellt sind als Default-Wert ab Werk. Und da gibt es in der Regel 3 Programme für flächige Bauteile, für etwas profilierte oder kleinere Teile und für die Doppelbeschichtung. Mit diesen 3 Programmen kann ich schon mal meine Grundeinstellung, meine Settings wählen. Und viele Pistolen haben auch Bedienelemente am Pistolengriff. Oder ich muss eben hier manuell am Gerät Plus- und Minusdrücken für mehr oder weniger Pulverausstoß. Die gesamten Stromwerte werden eigentlich nur noch als Oberwerte klargestellt. Das heißt, die Pistole regelt selber viel, viel schneller als der Mensch nach. Die typischen Fehler vermeidet eine Pistole oft. Oft heißt nicht immer.
Ja, sind wir beide ja auch ganz viel in Sachen Qualifizierung und Schulung unterwegs. Und wir sind ja beide so, dass wir den Leuten dann auch erklären, was wird denn da genau eingestellt. Ne? Also nicht nur, wir drücken auf Programm 1, Programm 2 oder Programm 3, sondern derjenige, der die Pistole in der Hand hält, der sollte schon wissen, welche unterschiedlichen Parameter er denn beeinflussen kann und einstellen kann. So, jetzt hattest du eben schon mal gesagt, da hat es was mit Strom zu tun. Also ich stelle was am Strom und an der Spannung ein. Ich stelle die Pulvermenge ein. Und das hängt ja direkt miteinander zusammen. Und das ist eigentlich auch so eine Beobachtung, wir hatten das im Vorgespräch auch schon diskutiert, die wir eigentlich immer haben, wenn wir in Betriebe reinkommen, dass da viel zu wenig hingeschaut wird, was denn von dem normalen Prozess tatsächlich abweicht. Wo sollen die Leute denn hingucken, wenn nicht nur auf Style?
Meistens ist der Chef ein schlimmer Junge und er sagt, steht hinten mit der Peitsche und sagt, ihr müsst schneller arbeiten. Also Pulverausstoß, volle Kanne. Und dann sieht es erstmal toll aus, aber da fängt die Schwierigkeit an, dass man eben dieses Bild von der Physik mit dem optischen Darstellung einer Wolke nicht so einfach überlagern kann. Aber was nützt es mir, wenn zu viel Pulver rauskommt, das gar keine elektrische Ladung findet und dann nur am Werkstück nach unten rutscht und dann vielleicht sogar eine Pulveraufhäufung bildet. Das heißt, ich muss die richtige Pulvermenge wählen, die auch wirklich elektrostatisch aufgeladen werden kann. Das heißt, dass die Elektronen sich an ein Pulverteil anhängen können während dem Flug. Das heißt auch, ich brauche eine etwas langsamere Geschwindigkeit und ich muss auch der Pulverwolke Platz geben, dass diese Verheiratungsprozess stattfinden kann. Hm. Die zwei müssen sich ja treffen, weil alleine haftet das Pulver nicht am Werkstück.
Und das gilt tatsächlich für die Alternative. Du hast jetzt den Fall der Corona-Aufladung, der Elektrostatik angesprochen. Das gilt natürlich für die Reibungsaufladung, für Tribo genauso. Die Pulverteilchen müssen sich an der Teflonwand reiben. Das braucht Zeit. Da darf es keine Enge, kein Drängen geben. Die müssen tatsächlich die Wand berühren. Also ist es in vielen Fällen eigentlich immer eine bessere Idee, die Pulvermenge, den Pulverausstoß zu reduzieren und nicht so einen harten, schnellen, starken Strahl aus der Pistole herauszujagen. Das gilt letztendlich für alle Technologien. Gilt fürs Nasslackieren im Prinzip eigentlich genauso.
Und dann habe ich im schlechtesten Fall einen Ablaseffekt, wenn ich eben zu viel draufhaue. Ich habe da immer meinen Präsentationen, wenn ich mit dem Feuerwehrschlauch anfangen will, in meinen Garten zu gießen, das wird nur eine Verwüstung geben. Hm. Dieses Bild, ich muss hier den Druck reduzieren, ich muss die Wolke weich machen und auffächern, damit hier wirklich das funktioniert, dass die aufgeladenen Pulverpartikel das Werkstück finden können.
So, wo muss der Beschichter denn hingucken? Jetzt haben wir schon ein paar Mal von der Wolke gesprochen. Die sollte er sich ja auf jeden Fall anschauen. In Bezug auf die Menge der Pulver, also in Bezug auf die Pulvermenge, die aus der Pistole kommt. Was muss er sich noch angucken?
Früher gab es die Prallkegel. Das war so ein kleiner Plastikkelch, den man drauf gemacht hat. Und er hat das Pulver aufgefächert und eine sehr schöne kreisrunde Wolke im besten Fall geschaffen. Und da war aber der Nachteil, dass eben hier die Steuerung oft sehr schwierig war und wenn man die Pistole nicht im rechten Winkel gehalten hat aufs Werkstück, da ging halt ziemlich viel daneben. Und so hat sich im Lauf der letzten Jahre, das sind jetzt auch schon 20 Jahre oder 25 Jahre, diese Flachstrahldüse als Universaldüse durchgesetzt. Hm. Und mit der Flachstrahldüse habe ich in der Regel einen flächigeren Strahl, der, sagen wir mal, 20 Zentimeter in der Höhe ist und circa 5 bis 10 Zentimeter breit. Und da muss ich reinschauen von der Seite, ob ich hier eine gleichmäßige Verteilung habe oder so Hotspots sich rausbilden, die dann auch oft in der Streifenbildung sich auf einem glatten Blech zeigen. Hm.
Und wir haben ja, das ist auch ein Appell, die Leute müssen sensibilisiert sein, dass sie wirklich auch hinschauen, was in ihrem Prozess passiert. Dass nicht so abgestumpft einfach nur irgendein mechanisches Wedeln oder Beschichten erfolgt, sondern schon sehr genau hinschauen sollen, ob da irgendwas pulsiert, ob da irgendetwas spuckt, ob da irgendwelche Klümpchen auf den Teilen ankommen, also irgendwelche Agglomerate, die sich dann im Pulverbeutel gebildet haben. Also derjenige, der die Handbeschichtung macht, das ist ja nun mal der Mensch, der dann auch mit seinen Augen, mit seinem sehr, sehr feinen Mess- und Analysegerät Auge und Kopf Dinge sehen kann, die natürlich gleich zeigen können, ob die Qualität passt oder nicht.
Und wer schon mal mit einem abstandsgesteuerten Tempomat gefahren ist, der kann sich dann auch vorstellen, wie so eine Pistole funktioniert, dass die also immer wieder nach unten regelt und dass das natürlich kein Problem ist, die Runterregelung, wenn ein Auto vor mir fährt und mein Auto sich an dem Abstand quasi orientiert. Wenn der aber abbiegt und ich habe die Geschwindigkeit auf 120 gestellt und damit kann ich auch in der Stadt fahren, solange einer vor mir ist. Aber sobald er weg ist, will mein Auto 120 fahren. Und dann gibt der Gas wie ein Idiot. Mhm. Und das ist auch die Schwierigkeit von der, deswegen muss man auch die E-Statik bei aller Schlauheit der Pistole etwas begrenzen und sagen, hey, hau mir nicht ab, geh nicht so hoch. Gerade bei Metallic oder bei empfindlichen Pulvern muss ich hier also aus dem Automatikmodus abbiegen und sagen, okay, wir brauchen hier eine Begrenzung wie ein Maximalgeschwindigkeitsschild und da darf ich nicht mehr wie so und so viel einstellen.
Ja. Gut, dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Wir haben das Stichwort jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Wir brauchen jetzt nicht mehr über das Thema Erdung und Aufhängung sprechen. Das haben wir in einer der vorherigen Folgen diskutiert. Aber jetzt haben wir den Handbeschichter, der die Pistole in der Hand hält, der jetzt feststellt, da könnte was knistern oder es knistert tatsächlich was. Das heißt, der muss wachsam sein, um festzustellen, ob irgendwelche Auffälligkeiten passieren, die nicht normal sind, die vielleicht sogar eine Gefährdung nach oben schrauben und solche Dinge dann auch entsprechend abstellen oder mindestens mal melden.
Oder es bildet sich ein Hof um die Aufhängestelle. Das heißt, an der Stelle, wo der Haken durchgeht, kann sich kein Pulver ablagern. Das ist immer so ein Zeichen, hier ist die Erdungskette schlecht ausgebildet. Der Haken kann den Strom nicht weitergeben und das wird dann irgendwie abgelenkt.
Jetzt hören wir ja ganz oft in der Branche, dass alle von der Handbeschichtung weg wollen, weil die Fachkräfte fehlen. Was für Vorteile hat es denn, wenn ich noch Handbeschichte im Prozess?
Ich kann den Farbwechsel extrem schnell machen. Ich bin flexibel. Ich muss keine Programmierung irgendeiner Anlage machen, wenn ich einen erfahrenen Beschichter habe, der von sich aus weiß, wo ist sein Startpunkt und wo will er am Ende aufhören. Und wenn ich die Idealvoraussetzung habe, dann ist er natürlich auch unsagbar schnell, denn ein Handbeschichter kann zwischen 0,6 und 1 Quadratmeter pro Minute beschichten. Und da ist dann natürlich auch der technische Aufwand sehr gering. Und da dagegen bräuchte man eine große Automatikanlage mit vielen Automatikpistolen, mit einem Pulverzentrum, mit einer Rückgewinnungseinheit. Und da ist natürlich bei kleinen oder mittleren Serien der Handbeschichter, der es kann, ungeschlagen. Auch von der wirtschaftlichen Seite, weil einfach diese große Variantenbreite viel einfacher gemacht werden kann, abgearbeitet werden kann. Mhm. Und der Handbeschichter kann natürlich dann auch von Hand ein Werkstück beschichten.
Genau, und er steht da direkt an der Kabine die gesamte Zeit, hat die Pistole die gesamte Zeit in der Hand. Er bekommt direktes Feedback, was im Prozess passiert. Und jetzt ist eigentlich nur noch das Wichtige, die Menschen auch so zu sensibilisieren, dass sie damit auch umgehen lernen und das entsprechende Fachwissen haben, was denn richtig und was falsch im Prozess läuft.
Und da muss ich natürlich mir klar sein, es gibt diese typischen Anfängertipps und mit denen kann ich ganz schnell erste Erfolge erzielen. Wie oft muss ich rauf und runter fahren und was ist ein Kreuzgang und diese grundlegenden Tipps, mit denen kann ich schon mal ganz schnell einen ersten Erfolg erzielen. Aber bis einer mit dem Auto die Nordschleife fahren kann, da ist noch ein weiter Weg. Und so ist natürlich auch ein Gehäuse komplett außen und innen zu beschichten. Das geht nicht im Crashkurs.
Ja.
Fällt dir noch was ein?
Nee, eigentlich könnten wir jetzt die Brücke schlagen zu unserer nächsten Folge in 14 Tagen, weil da werden wir den Ball des Beschichtungsprozesses nochmal aufnehmen und dann werden wir uns mit der nächsten Technologie, mit der nächsten Steigerung auseinandersetzen und das ganze Thema Automatikbeschichtung beleuchten.
Und wir haben das getrennt, weil es wirklich zwei Welten sind. Und die Handpistole bei der Automatikkabine wird eben anders eingesetzt wie die Handpistole bei der manuellen Beschichtung von Felgen, Metallteilen, Gehäuse, was auch immer. Das ist das Tolle. Sie können alles beschichten. 3D, 1D, Kleinserie. Und das ist das Tolle an der Handbeschichtung. Deswegen sind wir beide, denke ich, auch da ein Fan davon. Aber man muss natürlich auch die Möglichkeiten der Automatisierung richtig einsetzen. Und auch dafür brechen wir immer wieder eine Lanze.
Ja, machen wir für heute einen Deckel drauf und in 2 Wochen sprechen wir dann über die Automatikbeschichtung.
Ja, also, bis dann. Freue mich schon.
Bis dahin. Ciao, ciao.